Guten Morgen miteinander. Willkommen an diesem Wintermorgen. Wir sind immer noch an der Geschichte von Jesus Christus dran und werden dort weitermachen, weil es einfach mega, mega spannend ist. Gell? Und wir sind ja letztes Mal in der Situation, wo Jesus wieder ein ist, seinen Kollegen, den Pharisäern, etwas erzählt hat, weil er entsprechend einfach wahnsinnig Stress gehabt mit der Tatsache, dass Menschen sein Wort, das Wort vom Vater irgendwo einfach selber interpretieren und ganz viele Menschen dazu da haben. Und nachher geht es weiter folgendermaßen. Wir werden zusammen lesen aus Matthäus 15, 20 oder 21, besser gesagt, kannst du mir die neue Genfer Übersetzung geben, ist gut. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus ihrer Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten seine Jünger, erfüll ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Das ist der Abschnitt, den wir miteinander anschauen und ein paar Gedanken mit euch teilen über doch eine interessante Begebenheit, die auch wieder ein paar spannende Formulierungen oder auch Aussagen drinnen vorkommen. Was ganz spannend ist, wenn wir schauen, was wirklich die Situation war, finde ich der Abschnitt aus Markus 7, Vers 24 interessant. Dort steht nämlich, und er stand auf, ging von dort in das Gebiet von Tyrus und er ging in ein Haus und wollte es niemandem wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben. Also Jesus hat den Dialog mit den Pharisäern, hat nachher die Leute noch etwas gelehrt zu dem ganzen Prinzip, zum Thema nicht das, was in deinen geht, macht die unter uns und das rauskommt. Jesus hat dann gesagt, damals, letztes Mal, nicht das, was im Menschen reinkommt, macht der Mensch unrein, sondern das, was aus dem Herz rauskommt. Und er hat irgendwie genug gehabt, gefunden, so, jetzt möchte ich gerne Pause, und ist nachher in die Gegend von Tyrus und Sidon. Tyrus und Sidon ist eine interessante Gegend, wir werden noch ein paar Sachen dazu sagen. Habe auch zufällig in die Teaching hineingelassen, und da ist etwas Ding, wo ich dachte, ah, das würde ich dann nicht unbedingt so lassen stehen. Kommen wir das noch zurück. Und er ist dort und will eigentlich, glaube ich, ein Stück weit Pause. Oder? Aber offensichtlich ist auch in dieser Gegend ziemlich klar kommuniziert worden, der Jesus Christus, das ist nicht einfach ein normaler Mensch, der hat irgendetwas ganz Spezielles. Und da kommt eine Frau. In Markus steht, das ist interessant, hat er wieder eine sogenannte Sinophönizierin, was heisst das? Gegend Tyrus Sidon war Phönizien. Und sie war eine, die von dort gekommen ist, oder? Im Jahr 26 war eine Griechin, also sie noch Phönizierin. Also, sie müssen nicht hinziehen. Keine Jüdin. Oder? Und kommt zu Jesus und offensichtlich ist sie etwas hartnäckig in ihrem Anliegen und nicht so scheu. Du, Jesus, lass mal schnell ganz zu, du, ich hätte gerne etwas. Nein, sie kommt und schreit und ruft und sagt, Jesus Christus, erbarm dich, meine Tochter wird von einem bösen Geist geplagt. Und offensichtlich hartnäckig, so hat nach das Junge gefunden, hey, ah, mach du dich einfach jetzt mal ruhig, oder? Die Jünger haben nicht ein Herz für die Frau gehabt, sondern ein Anliegen, dass das Gestürm aufhört. Wichtig ist schon noch so ein Prozess nötig in dem Herz von den Jüngern mit der Zeit. Es gibt noch ein paar andere interessante weitere Geschichten, wo man sagt, okay, ja, die Jünger sind, es ist wichtig, sie sind mit Jesus unterwegs, sie sind etwa bald 2 Jahre jetzt schon, und gleich irgendwo das Herz von Jesus hat noch nicht ganz mehr überspringen, also sie sind schon noch eher so ein bisschen ordnungsorientiert gewesen, von der, ja, jetzt soll doch die aufhören rumschreien, oder? Genau. Und das ist so eine interessante Situation eigentlich, dass man kurz ansagt, die Frau, Die Frau ist Hirte in ihrer Gegend, aber sie ist eine Frau. He? Und was außergewöhnlich war für die damalige Zeit, eine Frau hat einfach nicht normal so einen Mann angesprochen, das war meistens ein relativ komisches Zeichen gewesen, in der damaligen Zeit, oder? Schon gar nicht ein Ausländer, oder? Und was man nicht gemacht hat, man hat in die Stadt rumgestrahlt. Das auch nicht, oder? Das heisst, die Frau hat wirklich ein spezielles Verhalten an den Tag gelegt. Warum? Ist klar, sie hat echt ein Anliegen auf ihrem Herz gehabt für ihre Tochter. Was für sie lustigerweise nicht außergewöhnlich ist, was für uns vielleicht außergewöhnlich ist, ist die Tatsache, dass sie gewusst hat, meine Tochter ist von einem bösen Geist plagend. Welche Mutter, welcher Vater denkt heute, je nachdem, was Kind ist, mein Kind ist von einem bösen Geist plagend? Ich glaube, in unserer westlichen Welt nicht so präsent. Wenn man auf Indien geht, ist es ein bisschen anders. Wenn man auf Afrika geht zum Teil, aber hier, Kind, böser Geist, Europa, geht nicht zusammen. Mal geht es sehr gut zusammen. Nur sehen wir es häufig nicht. Und für sie war das klar gewesen, und sie ist in einem Bewusstsein gegangen, der Jesus Christus, der kann mir helfen. Der Jesus Christus kann mir helfen. Und so geht sie nachher und bestürmt Jesus Christus. Und sie macht das eben in der Gegend, wo einfach wirklich nicht judenfreundlich war. Beidseitig. Und es ist interessant, die Gegend von Phönizien, dort hier aus Sison, die war mal ganz gut Freund mit Israel. Weiss jemand noch wann? Weil das haben wir mal diskutiert, schon vor ein paar Jahren, beim König David. Hiram von Tyrus war der, der König David alles geliefert hat für den Tempel. Das heisst, die waren wirklich, wirklich very good terms. Die zwei Könige waren richtig dicke Freunde. Und das ist dann ein bisschen anders geworden, weil Phönizien hat Freude gehabt, wo schlussendlich Israel gefallen ist, vor allem mit Davids Reich. Und dann von denen an sind sie nicht ganz so gut Freunde. Und sie waren auch Heiden. Und was ich spannend finde, einfach auch, sind wir vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, zu den zwei Autoren, die Geschichte beschreiben. Der Matthäus schreibt, sie eine kananäische Frau kam aus dem Gebiet. Und der Markus sagt, über die gleiche Person, Peng, und die Frau war eine Griechin aus Sinophönizien. Okay. Ist die gleiche Frau, hä? Ja, was ist jetzt da der Unterschied? Und das ist etwas, was ihr vielleicht könnt merken, wenn ihr wollt. Der Matthäus schreibt an die Juden. An die Judenchristen. Und kommt immer mit einem jüdischen Hintergrund. Und von der Seite der Juden war sie eine Kananäerin. Er kommt vom jüdischen Volk, vom Blick vom jüdischen Volk, und sagt, das ist ein Kananäer gewesen, das ist eigentlich einer, der gar nichts mit uns um den Hut gehört, das ist gar kein Freund von uns. Und wenn man das jetzt ein bisschen genauer überlegt, ist es mega spannend, dass er dort so Formulierungen anfangen wählen und nachher auch die Redewendung, die da kommt, oder? Es ist nicht recht, dass man das Kind das Brot nimmt und vor die Hunde wirft. Das klingt ja völlig despektierlich. Ist aber so, dass die Juden genauso über die Kananäer geredet haben. Das war ein Sprachgebrauch von damaliger Zeit, dass die Juden je nachdem so über die Kananäer geredet haben. Und von dem hat er auch wieder eine jüdische Begrifflichkeit gewählt. Und eigentlich, sind wir ganz ehrlich, sind die jüdischen Geschwister die ziemlich heftig bloßgestellt. Weil unter dem Strich hat die Hündin, ich sage das bewusst so, hat tatsächlich das erlebt, was eigentlich für das Volk Israel geplant gewesen wäre. Vielleicht noch wichtig zu sehen, es ist ein ganz, ganz anderes Setting, wenn man sich das ein genauer überlegt, was da wirklich passiert von dem her. Und so schreibt der Matthäus und der Markus schreibt an die Menschen. An alle Menschen. Und sagt einfach, okay, sachlich gesehen, sie ist aus dieser Gegend gewesen, aus Sinophönizien. Sie war eine Griechin gewesen, das heisst, sie hat ziemlich einen griechischen Hintergrund gehabt, der auch griechisch geredet. Jesus hat auch griechisch schon kommunizieren mit ihr. Wie viele von der damaligen Zeit, weil halt das Sprache war, schon wichtig war damals. Und Markus kommt vom Mensch. Der Markus schreibt immer vom Mensch her. Und der Matthäus vom Judentum. Und darum hat es zum Teil nicht ganz den gleichen Blickwinkel, beziehungsweise logisch ist nicht der gleiche Blickwinkel zu der gleichen Situation. Und das ist schon irgendwie interessant zu sehen. Und was auch spannend ist, bei Markus nachher, der Markus schreibt am meisten zum Thema Dämonen, Pressheit und Weib von Dämonen. Und schon interessant nachher, er schreibt ja auch, der Matthäus schreibt, wurde gesund, oder? Und wenn ich da klicke. Genau. Und der Markus schreibt, und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und der Dämon war ausgefahren. Und der Matthäus schreibt, und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Auch dort wieder einfach ein bisschen anderer Blickwinkel. Auch dort der Markus sehr viel vom Mensch her, was mit dem Mensch genau passiert. Und da ist ein Dämon, der das Kind krank macht. Der Dämon wird austrieben, der Dämon geht und das Kind ist wieder gesund. Und so ist vielleicht etwas interessant, wenn ihr mit der Zeit ein bisschen mehr von der Bibel studiert oder der Bibel studiert. Die zwei Herren haben noch einen anderen Blickwinkel und der Lukas hat noch einen ganz anderen Blickwinkel. Oder Johannes noch einmal. Und darum tun sie zum Teil sehr verschieden von der gleichen Geschichte wegen einem ganz anderen Hintergrund. Das ist vielleicht so ein bisschen als Grundlage und jetzt wollen wir mal noch schauen, was sonst alles noch spannend in dieser Geschichte vorkommt. Gell?
Morgen zusammen. Genau, die kananäische Frau. Genau, gehen wir noch einmal zurück, haben wir es einmal so bildlich vorgestellt. Sie gehen Nazareth, Jesus ist dort und hat die Diskussion mit den Pharisäern von letztes Mal, wo die Pharisäer gesagt haben, hey, die Jünger sollten doch die Hände waschen. Und Jesus nachher einfach ihnen erklärt, so eben die Reinheitsvorschriften und ihnen nachher einfach sagt, hört, nichts, was durchs Maul einkommt, ist Unreiz, sondern das, was durchs Maul rauskommt. Das kommt auf eure Herzenshaltung drauf an. Mit dem hat der Pharisäer noch mehr hässig gemacht, wie das sie überhaupt schon gewesen sind. Weil sie haben sich total nicht verstanden gefühlt von Jesus und korrigiert. Und dann ist er gegangen. Nachher auch gedacht, warum geht er in das Heidengebiet rauf? Eins ist er sicher gewesen, dort kommen die Pharisäer nicht. Und wenn sie in Markus steht, ein bisschen Ruhe wollen. Und ist dort rauf, in die Hafenstädte rauf. Das sind von den reichsten Städten in dem Gebiet, wo die sind am Hafen gewesen. Die haben die Ware ein- und rausgenommen. Das sind reiche Leute dort. Man geht auch davon aus, dass die Frau, die gekommen ist, auch wohlhabend war. Auf einfach ist Jesus mit seinen Jüngern dort rauf, ist wieder 60 Kilometer gelaufen. Ja, ich denke, man, die haben schon recht die Strecke zurückgelegt. Das letzte Mal die Pharisäer etwa 100 Kilometer und er hat 60 Kilometer, ist dort rauf. Und eben, wie der Markus sagt, hat eigentlich ein bisschen Zeit wollen für sich. Das ist etwas Interessantes, etwas, was Jesus immer wieder gemacht hat. Er hat sich daraus genommen und hat ein bisschen Zeit für sich wollen verbringen. Andere Situation, wo die mit den Kindern kamen, wo die Kinder gekommen sind, wo er auch Ruhe hat wollen, hat er gesagt, hey, lass ein Kind zu mir kommen. Ganz anders reagiert als jetzt. Ich meine, interessant, doch einfach so ähnliche Situationen hier reagiert er anders. Warum reagiert er anders? Er steht mit den Jüngern, die Frau kommt und schreit, du Sohn Davids. Schon warum sagt sie das? Sie ist eine fremde Frau, sie ist eine Heidin und spricht ihn an mit du Sohn Davids. Das ist etwas, was nur die Juden gewusst haben. Und die, ich hätte, jetzt, als ich so vorbereitet bin, hätte so gern wollen, wollte so gern mehr wissen über die Frau. Wer ist die Frau wirklich gewesen? Sie hat den Jesus gekannt. Sie hat irgendein Glauben an den Jesus entwickelt, sonst hat sie nicht ihre Hoffnung auf den gesetzt. Sie hat ihn angesprochen, wie ihn die Juden ansprechen. Und dann schweigt Jesus. Und dann plötzlich merkt er, glaube ich, eine Eigenart, die er bis heute hat. Manchmal schweigt er einfach. Sagt kein Wort. Und dann, schon dann, hat die Frau können sagen, also, willst du nicht mit mir reden? Und wieder umkehren. Aber das hat sie nicht gemacht. Und der Jünger ist sie eben auf die Nerven gegangen, dass sie wirklich ein Anliegen gehabt hätte für die Frau oder für die Tochter. Und dann hat einfach gesagt, sie macht sie zu schweigen, entweder gib ihr, was sie will, oder sag einfach, sie soll gehen. Entweder oder. Auch wieder so die Jünger, die viel, ja, einfach viel noch so reingeredet haben, oder so das Gefühl haben, sie wissen jetzt was. Sie haben nicht gefragt, Jesus, warum schweigst du oder so, sondern Jesus, mach irgendetwas. Und die Frau habe ich nachher schon auch mir überlegt, was heisst das, wenn sie sagt, meine Tochter ist von einem Dämon besessen, sie, wahrscheinlich war sie bei den Ärzten. Ich weiss nicht, was die Tochter wirklich hatte. Die Ärzte konnten das Problem nicht lösen, weil Mediziner sind nicht für Dämonen zuständig. Und dann jetzt einfach weiter müssen. Aber eben, wo hat sie von dem Jesus gehört? Was hat sie wirklich gedacht? Und die Frau hat wirklich einen Glauben gehabt. Und dann spricht sie ihn zuerst mit Sohn an, Sohn Davids. Und das zweite Mal sagt sie das nicht mehr. Vielleicht denkt sie schon, oh, das war ein bisschen zu persönlich gewesen. Keine Ahnung. Nachher sagt sie es nicht. Nachher sagt sie einfach noch, hilf mir. Jesus schweigt, sagt nichts. Und nachher sagt er seinen Auftrag. Er sagt, hey, ich bin einfach gekommen für die Kinder von Israel. Und das ist so etwas von richtig. Erst nach der Kreuzigung. Er hätte auch können sagen, Frau, du bist zu klein da. Komm in einem Jahr und du wirst bedient werden mit dem Evangelium. Aber noch nicht jetzt. Das Evangelium war noch nicht verteidigt. Erst später, erst nach der Kreuzigung, war es auch verteidigt. Aber er hat gesagt, schau, ich bin gekommen. Und das hat mich auch so berührt. Jesus hat gewusst, was für einen Auftrag er hat. Weil manchmal haben wir keine Ahnung, was für einen Auftrag wir haben und machen irgendetwas. Und dann helfen wir ein bisschen da und probieren ein bisschen da zu helfen. Und dieser ist doch auch noch ein Arme. Und nach 3 Wochen geht er uns gleich auf die Nerven, weil wir nicht wissen, was wir für einen Auftrag haben. Jesus hat genau gewusst, was er für einen Auftrag hat. Und hat das gesagt. Und dann hat die Frau wieder kehren. Aha, nur für die Juden, nur für Israel. Das ist ein Rassist. Ungerecht, gemein. Meiner Tochter geht es nicht gut. Er interessiert sich nicht mal dafür. Er hilft nur denen. Siehst du nicht das Unrecht auf dieser Welt? Du hilfst nur den Juden. Und uns da, die so nah sind, früher waren wir mal gute Kollegen, lass einfach hier stehen. Der ungerechte Gott. Sie können umkehren und sagen, nie mehr werde ich mit einem Jod reden. Nie mehr werde ich bei einem Jod aufsuchen. Der Messias, egal ob es ihn ist oder nicht, sehr wahrscheinlich hätte er es gar nicht können. Was auch immer. Und ich habe mich jetzt so gespürt, wie viel kehren wir um, bevor wir am Ziel sind mit dem Herrn. Machen irgendwie unsere eigene Logik. Oder haben irgendwie das Gefühl, wir hätten doch etwas zu gut. Die Frau hätte auch können sagen, ja, irgendetwas, ich bin doch so eine Gute, ich habe immer mit 10 gezahlt, ich bin doch ein Hübsche, ich bin doch ein bisschen reich, ich bin doch ein bisschen irgendetwas. Hilf mir jetzt. Irgendein Deal. Aber nichts von dem. Und sie fällt auf die Füße von der Jesus und sagt noch einmal, meine Tochter ist krank. Und die, die Mütter, die Kinder haben, nichts kann eine Mutter so schnell neben das Gleis stellen, wie irgendein Kind etwas hat. Es geht Sekunden und die Welt steht Kopf. Wenn irgendein Kind irgendetwas hat, sind wir nicht mehr uns selber. Und die Frau hat schon gewusst und hat auch einen Glauben gehabt, der wollte, der Jesus. Aber genau, der Jesus ist jetzt gerade im Urlaub und will ein bisschen Ruhe. Und nachher sagt er, ja, das Brot von den Kindern, eben, ich gebe das Brot den Kindern, wie sagt er es genau? Eben, es ist nicht recht, das Brot, das für die Kinder wäre, den Hunden zu geben. Das, was der Marc vorhin schon gesagt hat, den Heiden haben ja den Hunden gesagt. Das ist nicht besonders nett, das war einfach so. Und Jesus hat die Wörter gebraucht, wie die Juden gebraucht haben. Er hat gesagt, es ist nicht richtig, das Brot mit diesen Kindern, ist das Volk Israel gemeint gewesen, mit den Hunden sind die Heiden gemeint gewesen. Und dann, spätestens dann, hat sich die Frau so etwas von abgelehnt sollen fühlen. Oder sich müssen schämen. Es haben gleich Leute zugelassen. Sie haben gekreit, die Leute sind aufmerksam geworden. Sicher, die Jünger sind alle da gewesen. Vielleicht sonst noch Leute. Hey, jetzt gar nicht. Hat man es jetzt aber so peinlich gemacht. Und sie können hingehen und sagen, hey, der Messias, der auch erzählt, hat mir gesagt, ich sei ein Hund. Der hat mir gesagt, ja, gar nichts komme ich über. Er hat mir nicht mal zugelassen. Er hat mir nicht Antwort gegeben. Und wenn er mir Antwort gegeben hat, war er arrogant gewesen. Und. So manchen Grund hat sie gehabt, zum heimgehen. Und wie manchmal bist du innerlich schon heimgegangen, wenn du eigentlich etwas hast wollen vom Herrn. Wenn du eigentlich angefangen hast, beten für etwas und dann irgendwo hast gekehrt innerlich und hast irgendwie, ah, der Herr hört mich nicht. Der Herr gibt mir keine Antwort. Wie schnell sind wir beleidigt? Wie schnell schämen wir uns? Und wie schnell suchen wir einfach nicht mehr anders Hilfe? Die Frau hat auch umkehren und sagt, du, irgendeinen gibt es noch, vielleicht weiß ich nicht was, noch irgendeinen Geister beschwören, dann gehe ich halt zu dem. Aber die Frau ist dran geblieben. Und dann hat sie gesagt, ja, du hast recht. Nach dieser Beleidigung steigt sie dabei und sagt, ja, du hast recht. Aber die Brüsmeli gehen oben runter und die Hunde fressen die Brüsmeli. Spürt die Frau, wie manche Schritte sie hat. Sie hat alles gegeben, damit sie den Jesus erreicht. Sie hat nicht aufgegeben. Sie hat über die Ablehnung weitergemacht und ist nicht darauf eingestiegen. Sie hat nicht umgekehrt. Und er sagt, ja, und auch die Hunde fressen Brösmeli. Und dann kommt Jesus und sagt, ja, Frau, du hast einen grossen Glauben. Und ja, einfach das demütige Herz von dieser Frau, dort, wo sie sagt, ja, du hast recht. Dort hat sie alles stehen aus ihrem Leben. Sie sagt, ja, du hast recht. Kein Hochmut kommt, kein Anspruchsdenken, sondern sie sagt einfach, du hast recht. Und dann bekommt sie, was sie will. In Daniel 9,18 heißt es, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Die Frau hat einfach mit der Barmherzigkeit von dem Jesus gerechnet. Sie hat nicht gedacht, ich habe eine Heilung verdient, sondern sie hat auch nicht gedacht, wegen ihrer Leistung oder eben wegen ihrer gesellschaftlichen Stellung, weil sie ja doch von diesen guten Hafenstädten war, was auch immer. Nichts. Sie hat nur allein mit der Barmherzigkeit von dem Jesus gerechnet. Mir ist nachher noch der Naaman in den Sinn gekommen, der Mühe hatte, sage ich, jetzt tauche ich in dem dreckigen Wasser runter. Ich bin doch jemand. Und gleich hat er es gemacht und gleich ist auch dort wieder. Man musste vorstossen bei Jesus, bis man dort ist, bei dem, wo man wollte. Weil die Frau sich musste vorstossen, bis sie das bekommen hat, wo sie wollte. Und der Gott hat ihr geholfen, einfach weil er barmherzig ist. Und ich habe nachher schon auch überlegt, wenn wir alles geben, was wir können, die Frau hat alles gegeben, was sie können. Wird Gott auch das tun, was wir eben nicht können. Wenn wir alles geben, was wir können, wird Gott das tun, was wir nicht können. Plus war es wirklich auch eine Lektion gewesen, während die Juden am Tisch das Brot viel Zeit nicht haben wollen, haben sie die Hunde am Boden gefressen. Und ihre Kinder sind gesund geworden.
Genau, die Lektion, denke ich, wirklich für die Juden damals. Und es hat ja mehrere solche Lektionen gegeben, auch mit dem römischen Hauptmann, seinem Kind, andere. Und dort war immer eine Challenge drin, jetzt mir hat der Neumann erwähnt, es hat andere gehabt, die Witwe von Zarpat, die war auch keine Jüdin, das war übrigens in einer ähnlichen Region. Oder ihr, der ist einfach immer, die haben irgendwo einfach müssen sich reindrängen, für das sie es bekommen haben. Und die Frau auch hat einfach ihren Teil wirklich müssen tun. Das ist spannend für mich. Die haben mir in diesem Zusammenhang schlussendlich so drei Fragen aufgeschrieben, die ich mit noch ein bisschen anschauen möchte, in diesem Zusammenhang, wo ich denke, wo wir uns entsprechend auch können und dürfen stellen, im Zusammenhang mit dieser Tatsache, Wie weit sind wir bereit, selber zu gehen, wenn es darum geht, den Jesus Christus wirklich zu erleben? Mal gut, was ich noch ins Grundsatz, ich finde es mega spannend. Die Frau hat gewusst von dem Jesus, die Frau hat einen Glauben gehabt an Jesus Christus. Und ist wegen dem wirklich nach und entsprechend persistent, ausdauernd dran geblieben. Oder? Und das ist etwas ganz Wichtiges, wenn man einfach mal etwas gehört. Das ist das eine, oder? Aber hier geht es ja darum, dass die Frau wirklich aufgrund von dem, was man erzählt hat, von dem, was man gehört von Jesus Christus, gewusst hat, der Mann, den könnte mir wirklich helfen. Das war ihre absolute Überzeugung. Und mit dieser Überzeugung ist sie gegangen. Und ich glaube, das ist etwas, was für uns wichtig ist, dass wir in unserem Leben sollen lernen, dass Gott das wirklich kann. Gott kann alles. Ihm ist kein Ding unmöglich. Und das ist eine Überzeugung, die wir ein Stück weit auch müssen in unserem Herz entwickeln und das auch tragen, wenn wir auf Jesus Christus zugehen. Jakobus 1, 3, 4, spannender Abschnitt, oder? Wo es darum geht, wenn jemand bittet, dann soll er nicht zweifeln, weil wenn er zweifelt, soll er nicht was, etwas empfangen, weil der, der zweifelt, ist wie ein Segel im Wind, der sich einfach in die dreht, oder? Nein, wenn du bittest, dann glaub an das Zeug, oder? Und die Frau hat das Zeug geglaubt, an Jesus Christus geglaubt von dem her, oder? Genau, oder? Das ist nicht verlässlich, oder? Und das ist auch nicht wirklich im Glauben bitten, sondern im Zweifeln. Das nützt dann eben nicht so. Die Frau, die hat geglaubt und ist entsprechend dran. Und ich habe dann für mich aufgeschrieben, bin ich bereit, meine Grenzen zu überschreiten, um Jesus zu begegnen? Bin ich bereit, meine persönlichen Grenzen auf irgendeine Art und Weise zu überschreiten, damit Jesus begegnen kann? Und das ist für jeden etwas anderes. Und das ist auch etwas, was mal grundsätzlich die Frage ist, ob die für Jesus Christus mal grundsätzlich entscheidet ist, aber auch, wenn du Jesus Christus kennst, schon, bin ich bereit, meine persönlichen Grenzen und Erwartungen zu überschreiten, für das ich Jesus Christus begegnen kann? Bete ich mehr als zweimal für etwas? Wir leben in einer Instant-Welt, da kann etwas hineinlassen, da kommt etwas raus. Jesus aber schwieg. Bin ich bereit, 100 Mal für etwas zu bitten, dass ich es bekomme? Bin ich vielleicht bereit, 1000 Mal zu bitten, für das ich es bekomme? Weil ich weiss, mein Gott kann das. Oder gebe ich nach dem 3., 4., 5. Mal einfach schon auf und denke, ja, der halt auch nicht. Und das ist schon die Frage. Das ist eine wichtige Frage für jeden Einzelnen, wo er steht, okay, bin ich bereit? Bin ich bereit, entsprechend, ja, mich entsprechend selber persönlich herauszufordern, damit ich Jesus erleben kann, oder? Und Jesus dort ist interessant, ich will das wirklich noch einmal aufgreifen. Jesus sagt, nein, ich bin zu den Juden gesandt. Die Idee wäre, dass die Juden nachher Heiden erzählen. Und es ist ja mega interessant, wenn ihr euch an die Teaching zum Thema Paulus erinnern möchtet. Wo ist der Paulus zuerst hergegangen? Er war der Heidenapostel, ganz klar. Wo ist er zuerst her? Er ist immer zuerst in die Synagoge. Er ist immer zuerst zu seinen Geschwistern gegangen, oder Paulus. Und dann, wenn sie nicht wollen, hat er den Staub von den Füßen geschüttet und gesagt, also lass dich ins Haus nebendran. Und das hat er heute Mal genau so konkret gemacht. Das Haus neben der Synagoge ist nicht der Ort vom Glauben geworden. Genau, neben der Synagoge. Weil die Synagoge vorsteher ja gesagt hat, aber die Synagoge nein. Also ist die Synagoge vorsteher ins Haus, hat dort die Church gegründet. Weil die Synagoge nicht wollte. Und das ist schon das, wie sie gesagt hat, okay, zuerst mal den Juden. Aber nachher, wenn die Juden halt nicht wollen, oder die Heiden genug anstrengend waren, im guten Sinn, dann haben sie es bekommen können. Schon damals, ist wichtig. Ist schon im ganzen Alten Testament so, jeder, egal wo er können, wenn er wollte, hätte er dazukommen. Das war immer so gewesen. Aber jetzt müssen wir entscheiden. Und als Mann hast du richtig müssen entscheiden, weil du hast damals müssen beschneiden. Im Alten Testament. Das war eine richtige Entscheidung gewesen, hä? Donnerschiess. Oder? Wichtig, als Proselyt hast du gesagt, ich nehme das Zeug von den Juden an. Sowohl Männlein wie auch Weiblein. Wichtig. Oder? Und auch die Frau hat sich entsprechend reindrängen müssen, hat aber nachher ein paar spannende Aussagen dürfen, von Jesus Christus, wo manche Juden auch lieber gehabt als hat selber hören können, und sie haben sie einfach verdummt. Weil sie nicht genug Angst und weil sie schlussendlich auch nicht bereit waren, Folgendes zu machen. Die Frau war bereit, sich zum Spott zu machen von den Menschen. Das ist ganz wichtig. Die Frau war bereit, sich zum Spott zu machen von den Menschen, damit sie Jesus Christus erleben. Bist du bereit, zum Spott zu werden für Jesus Christus? Damit du Jesus Christus erlebst, bist du bereit für das? Oder muss es einfach immer ein bisschen bequem sein und gut und immer noch schön im sauberen Rahmen? Oder kann es mal sein, dass einer dich entsprechend komisch tituliert und dich wirklich auslacht, wegen dem, was du glaubst? Bist du bereit für das? Wir leben zum Glück, ja, für uns oder vielleicht leider zum Unglück, in einem so halbwegs frommen Land, wo das noch irgendwo dazugeht. Aber zwischenzeitlich ist es ja offensichtlich auch so, wenn man sich klar zu dem bekennt, ist man definitiv nicht Mainstream. He? Wirklich nicht. Und die Leute können dich gut mal auslachen wegen dem. Oder? Bist du bereit, zum Gespött zu werden, damit Jesus Christus kannst erleben kannst? Oder? Und die Frau hat gesagt, ich weiss es, der Christus kann das und ich will das sehen. Und hat sich zum Gespött gemacht, indem dass sie vielleicht auch als wohlhabende Frau vielleicht sogar noch mehr als Arme, oder? In dem Sinn gesagt hat, okay, ich gehe jetzt dem Jesus, ich bestürme den, bis dem er gibt, was ich denke, dass er geben kann. Was ich glaube, dass er geben kann. Oder? Und dann schlussendlich steigt sie genau auf das. Spannend, sie steigt auf die Redewendung von Jesus Christus ein und fühlt sich nicht verteidigen, sondern führt sie einfach schlussendlich weiter. Und etwas ist vielleicht noch wichtig, der Begriff Hund hier, gell, der Hund im Griechischen ist nicht der gleiche Hund im Deutschen. Das ist kein Streunig, sondern der Hund war ein Schosshündli gewesen, von der Begrifflichkeit her. Wichtig, hä? Ein Schosshündli, ein Haushündli und nicht ein Streuner. Das ist nicht das gleiche Wort im Griechischen. Das griechische Wort hier war für einen Schosshund, für einen Haushund, jemand, den du wirklich einfach im Haus gehabt hast, der wirklich auch zur Familie gehört hat. Es ist ganz wichtig, dass man das richtige Verständnis für den Begriff Hund hat, in diesem Zusammenhang. Es tut das Ganze schon noch ein bisschen anders darlegen, oder? Und dann macht es auch Sinn, wie die Frau sagt, ja, das Schosshündchen, aber das frisst natürlich von den Brosmen. Und die ein Schosshündchen daheim haben, die wissen, dass es genau so ist. Wir haben sicher keins. Die wollen, dürfen gerne, aber ich will keins. Das ist wichtig. Viel frei, hä? Aber die ein Schosshündchen haben, wissen, es ist ein Schosshündchen. Okay, und ein Schosshündchen, das ist ab und zu auf dem Tisch. Und bis keins hat es eine Schosskatze gegeben. Die Schosskatze sogar auf dem Tisch dürfen dran schlecken. Die hat auch zur Familie gehört. So, um die Begrifflichkeit geht es. Und nicht um so einen Köter. Hat gar nichts mit Köter zu tun, die Begrifflichkeit hier. Sondern es ist ganz etwas anderes. Einfach nur noch ein bisschen um die Relationen zu sehen. Und dann tun sie vielleicht noch ein bisschen weniger harsch, wenn Jesus mit dieser Frau so redet. Weil ich glaube, der Herr hat nicht böse mit dieser Frau gesprochen. Das ist mir ganz wichtig. Jesus nicht gemacht. Aber er hat sie herausgefordert. Und das macht er mit uns eigentlich auch. Und eigentlich, je länger sie mit dem Herrn sind, desto mehr. Das ist mir wichtig. Ist einfach so. Und das ist dann die Situation, wo die Frau drinnen ist und nachher zieht sie ihn durch und dann kommt er und sagt ein paar interessante Sachen. Einerseits, Frau, dein Glaube ist gross, dir geschehe, wie du willst. Oh, das wäre doch schon noch cool, he? Überleg dir das mal. Matt, du, dein Glaube ist gross, dir geschehe, wie du willst. Hey, hey, hey. Nicht schlecht, hä? Überleg dir mal, was das heisst. Du glaubst das Richtige. Du glaubst, was Jesus Christus wirklich kann, wer Jesus Christus wirklich ist. Und die Frau hat es gemacht und sie hat es erlebt, dir geschehe, wie du willst. Und andererseits, im Markus steht so interessant nachher auch, spannend formuliert, dort steht, Um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und das finde ich natürlich jetzt mega cool. Und das finde ich wichtig, dass wir dort das Verständnis von der Autorität und der Macht Gottes bekommen. Noch ein bisschen mehr. Jesus ist da und die Frau, das Kind ist irgendwo vom Bett gelegen. He? Irgendwo. Weiß nicht, wie weit weg, irgendwo. Und Jesus sagt, wegen dem Wort, das du gesagt hast, ist der Dämon jetzt ausgefahren. Irgendwo weit weg. Es ist kein Problem für Jesus, über hunderte von Kilometern seine Autorität zu spielen und zu wirken und Freiheit zu schenken. Wir müssen nicht vor Ort sein. He? Ist nicht nötig. Die Autorität Gottes geht rund um die Erde. Wenn ich hier bete, für etwas in Amerika oder umgekehrt, wo es im Willen Gottes ist, dann passiert es. Das ist wichtig. So ist die Autorität Gottes. He? Das ist die Autorität, die Jesus Christus dort entsprechend auch proklamiert. Er sagt, okay, wegen deinem Wort, deine Tochter ist frei. Oder? Und dort ist dann meine Frage an uns, die dritte Frage, die ich habe. Wie weit geht mein Glauben? Wie weit geht mein Glauben dem Ganzen schlussendlich? Oder? Lenkt er bis daher, oder daher, oder daher, oder daher? Wie weit lenkt er? Wie weit lenkt mein Glauben an den unglaublich mächtig Gott, wo der Glaube eigentlich, wo die Macht von ihm rund um die Erde geht, von dem her. Und das finde ich wirklich etwas wirklich Cooles, das zu sehen, mit was für einer Autorität Jesus Christus hier schlussendlich etwas zeigt im Ganzen innen. Dass, wenn wir glauben, tatsächlich auch über eine grosse Distanz der Herr etwas bewirken kann. Und ich werde zum Schluss noch etwas Interessantes, was mir irgendwie so im Zusammenhang mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, über die Wortwahl von Matthäus zum Thema Kananein, Kananiterin, Hündin, als Provokation in dem Sinne ein Stück weit für die Juden, wenn man das als Jude liest. Das, der Matthäus hat das Evangelium für die Juden geschrieben, nicht nur, aber auch, allem voran zuerst für die Juden, aber auch für die Heiden. Und für die Juden war das natürlich eine Beleidigung gewesen. Und es ist eine Geschichte, die etwas Uninteressantes widerspiegelt, die ich für uns heute auch einmal noch kurz übertragen möchte. Und zwar, ich habe es vorhin schon gehört, die Frau, weil sie glaubt, erlebt Jesus Christus als ihren Retter. Sie ist nicht die erste Wahl. Ganz klar nicht. Sie ist ganz klar die zweite Wahl. Und da ist meine Frage an mich und an dich, was denke ich denn, wer in meinem Umfeld sollte Jesus Christus kennenlernen? Ich weiss, es gibt häufig Situationen, wo man denkt, ja, also, eigentlich, also das ist das, was ich am verschiedensten gehört habe, eigentlich sind das Leute, die ein gutes Leben geführt haben, die wären doch eigentlich erste Wahl, für können, gerettet zu werden. Oder? Die haben sich auch wirklich Mühe gegeben, haben sich eingesetzt. Herr, das wären doch die, die sich eigentlich sollten können für die entscheiden. Und wie häufig sind es die, die zweite Wahl sind? Ein bisschen die schrägen, ein bisschen die komischen, die randständigen. Nicht der schön, brave Schweizer Mainstream, oder? Der dürfte eigentlich auch, aber häufig bräuchte es die, die irgendwo auf eine Art und Weise ein bisschen speziell sind. Oder? Es war spannend, in Bern im New Life haben wir sehr viele Leute gehabt, die wirklich von der Gast zum Glauben gekommen sind. Das war definitiv nicht die erste Berner Wahl. Im Gegenteil, war vielleicht die vierte, fünfte, sechste Berner Wahl. Aber die haben sich für den Herrn entschieden und haben den Herrn erlebt. Und haben das Leben geführt, das eigentlich dazu geführt hat, dass man eigentlich so in die Richtung Himmel gehen könnte. Und das ist genau das Gleiche. Ich finde das mega spannend und wichtig für uns, zu überlegen, ja, es ist allen offen. He? Aber wer wählt denn häufig schlussendlich der Jesus Christus wirklich? Hier ist es eine, die definitiv nicht zu der ersten Gruppe gehört hat, die eigentlich das für sie bestimmt gewesen wäre. Wie manche Kirchengänger, wie manche Schweizer Kirchengänger, die sich guter Christ nennt, nach dem Namen, packt es nicht. Und die Menge, die irgendwo gar nicht viel mit dem Glauben am Hut hat, wird plötzlich ergriffen und packt es nachher. Vielleicht mir wichtig. Suchen wir nicht einfach nur bei den Kirchengängern die gerettet werden. Die guten Freunde, die ein gutes Leben führen. Sondern sind wir uns bewusst, dass jeder könnte und häufig bräuchte es die, die nicht unbedingt gerade zuoberst auf der Liste sind. Und das ist etwas, was ich mega interessant finde. Ist mir einfach im Zusammenhang mit dieser Situation hier Sinn gekommen. Weil ich glaube, wir haben alle ein Stück weit eine stereotype Vorstellung, wie es eigentlich so in der frommen Szene sollte laufen können. Und gleich sind wir häufig zu der Randgruppe gesendet. Das ist noch speziell, ne? Einfach sind wir parat, auch dort allen einen möglichen Zugang zu geben. Damit die, die wollen, es wirklich packen können. Auch wenn sie die Hunde sind, die von den Brosamen der Gesellschaft etwas abbekommen. Und nicht von der frommen Gesellschaft. Und nicht einfach die, die eigentlich am Tisch wären und könnten essen. Ich finde das mega interessant, dass es so ist. Und ich glaube auch, dass es ein Message ist, das wir entsprechend für uns in dieser Hinsicht verstehen sollen. Dass es vielleicht eben nicht gerade die sind, die wir zuerst denken, die irgendwie jetzt vorne in unserem Kopf sind, dass es die könnten sein, die sollten, dürften, würden den Weg finden. He? Sondern irgendwie die, die irgendwo noch irgendwo etwas mitbekommen. Weil die Frau, sie hat gehört von Jesus. Oder? Es hat niemand zu ihr predigt. Oder? Aber sie hat gehört und hat gemerkt, das wollte ich, und wegen dem hat sie es erlebt. Wie manche Mensch in unserem Umfeld hat gehört und kommt dazu. Das wäre cool. Dass wir die definitiv nicht vergessen, im Gegenteil. Und wo stehen wir mit unserem Glauben im Ganzen hin? Wie weit gehen wir? Wie weit sind wir bereit, wirklich zu gehen, um wirklich das zu erleben, was die Frau dann schlussendlich erlebt hat? Aus mir zu gut gesehen, das wirklich wiederholen, die Frau hat geglaubt und hat ihren Teil gemacht und ihren Teil gemacht, was sie nicht können. Weil sie geglaubt hat. Sind wir auch solche Menschen, die unseren Teil machen, und dann erleben, was wir nicht machen können, weil es der Herr tut. Amen.